herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, beim heutigen ARD-Thementag dreht sich alles um die Fußball-Europameisterschaft, die ja am 14. Juni losgeht. Was liegt da näher, als an diesem Tag einen Mann einzuladen, der wie kein anderer für exzellente Sportberichterstattung im Ersten steht, immer top informiert, präzise, sachkundig, rhetorisch, brillant. Und genauso wird er uns auch durch diese EM begleiten, aber erstmal durch diese Sendung. Moderator Alexander Bommes. Herzlich willkommen, Alex.
Vielen Dank für die Einladung. Das haben Sie dir aber aufgeschrieben gerade.
Das habe ich mir alles selber ausgedacht.
Wow, danke.
Und ich finde, es trifft, jedes einzelne Wort trifft zu.
Vielen Dank.
Ich meine, wer könnte das besser beurteilen als ich?
Als Fußballfachfrau?
Nein, als also, deine ehemalige Talkpartnerin.
Ja, das stimmt natürlich.
Wie viele Jahre haben wir die Talkshow zusammen gemacht?
5 Jahre, ne? Oder? Aber ist jetzt auch schon fast 5 her?
Ja, und wir sind immer nach Hannover gefahren. Das war eigentlich eine ganz schöne Zeit.
Ja, das hat großen Spaß gemacht, total.
Ja, aber heute reden wir, müssen wir ein bisschen über Fußball reden.
Können wir gerne.
Dieses Spiel, du warst ja nun dabei am Montag, ja. Deutschland-Ukraine. Das ist ja immer so ein bisschen dann so ein Einschätzung, so ein Testballon. Wie sind Sie drauf? Das ist doch der EM-Kader schon gewesen, der da gespielt hat, ein Teil jedenfalls. Wie war dein Eindruck?
Sehr gut war der, war 0-0. Das ist natürlich immer, fehlt natürlich das Wichtigste, aber wie man so schön im Sport sagt, ein 0-0 der besseren Art. Also wir haben viele Chancen gehabt, die Deutschen haben kein Gegentor kassiert. Ist auch wichtig natürlich vor so einem Turnier. Dann fehlten tatsächlich ja noch so ein paar, besonders der Toni Kroos und der Antonio Rüdiger, die sind ja Champions-League-Sieger geworden mit Real Madrid. Die durften noch ein bisschen ausnüchtern. Und nee, das war gut. Also vor allem, was klasse war, alle, die reingekommen sind in der zweiten Halbzeit, die haben waren sofort da, haben richtig Gas gegeben, Stimmung war gut. Also es hat eigentlich insgesamt, klar, Sieg wäre schöner gewesen, aber das hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht.
Ja, und bist du so einverstanden mit dem Kader? Ist das eine gute Zusammenstellung?
Ich denke schon. Der Bundestrainer hat das ja schlau gemacht, also so ein bisschen auch anders als in den vergangenen Jahren hat er so ein ganz klares Statement gesetzt, dass er sagt, er möchte, dass jeder vor diesem Turnier genau weiß, welche Rolle er bei diesem Turnier hat. Dann kann es keine Missstimmung geben, dann weiß jeder, du bist derjenige, der kommt dann und dann vielleicht rein, du bist derjenige, der fängt immer an. Also das ist gut, so weiß jeder, woran er ist, und er hat so ein bisschen darauf gesetzt, dass die auch ganz gut zusammenpassen, dass das als Team zusammenpasst. Dann sind viele Junge dabei. Der hat ja natürlich auch für Überraschungen gesorgt. Der Bundestrainer hat ja einige nominiert, die andere vielleicht gar nicht so richtig auf dem Zettel hatten. Aber das war sehr erfrischend, die zu sehen am Montagabend, wie die sich da reingehauen haben und wie sie gestrahlt haben und Lust haben, für Deutschland zu spielen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass die Leute dann auch mitreißen in den nächsten Wochen. Ne?
Ja,
das
klar.
Kann alles vorbei sein nach den ersten 2 Spielen, wenn sie verlieren. Das ist ja immer Kaffeesatzleserei.
Also das wollen wir nicht hoffen.
Aber vom Ding her macht das einen guten Eindruck. Die haben die Stimmung entfacht und die Negativstimmung der ganzen letzten Jahre, muss man ja sagen, haben die echt gedreht.
Ja, was ich nicht verstehe, kannst du mir bestimmt erklären, da ist ja einer zu viel offensichtlich. Also es ist einer zu viel in diesem Kader. Einer muss noch gehen. Warum hat er denn nicht gleich die richtige, warum nur 26 ernannt und warum einen mehr?
Das ist häufig so im Leistungs- oder Profisport, dass er dann immer noch mal sich die Option offen halten will. Dann will er den einen noch mal sehen, den anderen noch mal sehen. Es ist immer bitter für den, der dann noch zuschauen muss. Man muss dazu sagen, er hat 4 Torwarte momentan noch im Kader. Kann ja immer nur einer spielen. Es ist immer die Frage, nimmt er auch wirklich 4 mit zum Turnier oder ist da vielleicht eine Möglichkeit, einen noch dann zu streichen? Aber ich glaube, er hat heute gerade gesagt, der Bundestrainer, es wird, ist natürlich auch ein schade, ne? Aber es wird einen treffen, der es nicht verdient hat, weil die haben eine super Teamstimmung und natürlich ist das immer traurig.
Ja, aber du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wer es sein könnte.
Ich weiß es nicht, nee. Also ich wüsste, glaube ich, so, wo ich ansetzen würde. Aber ja, einer auf jeden Fall, ein Jungscher, der hat sich am Montag da ganz schön reingespielt. Von Hoffenheim einer, der Stürmer, der Bayer. Der war sicherlich auch einer, wo man vorher dachte, oh, mal gucken, ob der mitkommt. Aber der kam rein, du. Das war der Abend seines Lebens. Das war echt toll.
Guck mal, ich hänge an deinen Lippen, weil das alles Dinge sind, von denen ich keine Ahnung habe. Ich habe nicht mal das Spiel gesehen.
Das hört sich aber gut an. Das Schönste ist immer, finde ich, dass die dann, das siehst du dann gerade bei den jungen Spielern, und das finde ich auch toll. Erstmal sind die alle im Umgang wahnsinnig höflich und gute Jungs so. Und dann siehst du immer, das hast du bei vielen Jungen gesehen, am Montag, wenn der Bastian Schweinsteiger dann da steht, dann kommen die immer alle danach nochmal hin und dann stellen sich bei ihm nochmal vor und dann sagt er noch was Nettes zu denen und dann gehen die noch glücklicher nach Hause.
Weil die ihn toll finden alle.
Ja, das ist... Ja. Ja, natürlich. Also, ja. Das war bei dem Bayer so. Und dann noch ein kleiner, hätte ich beinahe gesagt, von Mainz. Der hat noch ein Foto gemacht mit Bastian Schweinsteiger.
Oh, wie süß.
Also, das ist schon immer ganz süß zu sehen.
Ja, nett. Also, du bist ja immer so dicht dran. Das ist natürlich toll. Ich sehe das ja immer nur im Fernsehen.
Wir saßen tatsächlich direkt daneben am Montag. Und die neidischsten Blicke haben wir bekommen, als wir in der zweiten Halbzeit eine Wurstsemmel bekamen. Und
eine Wurstsemmel?
Ja. Zwischendurch müssen wir auch mal was essen.
Herrlich. Vom Hochwasser hast du nichts mitbekommen, oder, in Nürnberg?
Gar nichts, nee. Also nicht in unserem Umfeld, nee.
Ja. Ja, Alex, am 14. geht's los. Ich glaube, du hast deinen ersten Einsatz am 15.
Genau.
Juni.
Mhm.
Weißt du denn jetzt schon genau, wann immer deine Einsätze sind?
In der Vorrunde schon, ja. Die sind schon terminiert. Da stehen nur am letzten Gruppenspieltag noch nicht so die Spielorte fest, weil da noch nicht genau klar ist, welche Spiele wir dann da übertragen. Das ist ja dieses Jahr alles so ein bisschen anders, weil sehr viele Sender mitmischen und wir ja auch lange nicht so viele Spiele übertragen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Aber und dann ab der K.O.-Runde wird das dann alles neu gemischt, verteilt. Da gibt es Vorwahlrechte, wer darf wann, wie, was und so. Das
ja.
Spontan.
Und wie bereitest du dich auf sowas vor? Ist man da so ein bisschen aufgeregt vorher schon?
Ja, also na klar, also als Spieler sicherlich mehr noch. Und ich hatte jetzt auch tatsächlich ja, haben wir sehr viel gefragt, gejagt auch noch gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Aber jetzt versuche ich mich auch in die, Montag hat natürlich auch geholfen, in die EM-Stimmung zu kriegen.
Ja, aber eben abgesehen von der Stimmung, hast du dann irgendwelche Taktiken, Strategien, wie du dich vorbereitest? Es gibt ja jeder macht es ja anders. Du musst ja auch immer eine Menge wissen über die Leute. Du musst ja das dann in dem Moment auch einwerfen können oder zwischendrin, wenn du dann redest, musst du ja viel Hintergrundwissen haben. Wie speicherst du das ab? Hast du dann auch Spickzettel oder ziehst du jetzt alles vorher rein? Wie machst du das?
Also es gibt ganz umfangreiches Material, das bekommen wir immer, das ist super, das ist vor allem wichtig für die Reporter, die natürlich 90 Minuten dann so ein Spiel kommentieren, die wissen ja alles, das ist ja immer faszinierend, das sind auch immer so meine ersten Ansprechpartner neben unseren Experten, wenn man nochmal im Spiel schnell irgendwie eine Info braucht und ansonsten ja, das ist, also ich persönlich bin vielleicht nicht derjenige in Deutschland, der nun wirklich jeden Spieler bis in die 20. Liga kennt. Was für mich immer viel faszinierender ist, ist halt so ein Spiel und das Drumherum und die Einstellung der Spieler und das Ganze, was da so menschlich auf dem Platz passiert, das finde ich immer spannend. Wie so ein Team funktioniert, wie was entsteht während so eines Turniers. Natürlich weiß ich schon auch, wer die Spieler da sind, aber dafür haben wir auch unsere Experten und Reporter natürlich. Aber du, ehrlich gesagt, ist das auch, also ich wüsste sicherlich so über 1990 und so die Zeit, da war ich dann noch mehr drin, vielleicht damals so als Junge, da weiß ich noch mehr als über die letzten Turniere, die waren jetzt auch nicht so doll, aber wir haben das ja jahrzehntelang irgendwie aufgesogen, auch irgendwie hat man das drin.
Ja, aber es ist ja schon noch mal was anderes bei so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, noch mal was anderes, weil dann noch eine viel größere Aufmerksamkeit da ist, ja. Und eine viel größere Leidenschaft auch, ja, bei den Zuschauern. Denkst du in dem Moment darüber nach, nichts Falsches sagen? Also man muss doch wahnsinnig fokussiert sein. Du hast ja nicht so viel Zeit. Ne? Ihr redet, habt ja, die Zeit ist ja begrenzt. Und man will ja auch nicht den Zorn der ganzen Nation auf sich ziehen.
Ja, das will man natürlich nicht. Da haben wir ja in der Vergangenheit ja auch immer Beispiele gehabt, wie das passiert. Und außerdem sind wir ja nun in einer unbarmherzigen und sehr aufgeregten Gesellschaft, wo gerade dann bei so etwas ja auch dann jeder persönliche Zorn abgeladen wird,
genau,
auf den,
genau,
Spielern oder dann letztendlich auch auf den drumherum. Ich glaube, in dem Moment, wo du aber anfängst, darüber nachzudenken, dann bist du ja gar nicht mehr frei. Also das, da halte ich lieber was aus und verbieg mich nicht, als wenn ich jetzt versuche, nun besonders gut und klug zu sprechen und zu gucken, mache ich es eigentlich mit der Frage jetzt irgendjemandem recht, weil dann darfst du wieder das nicht fragen, dann musst du jede Frage stellen mit, inwieweit würden sie sagen, das, also das kann ich nicht. Das,
nee,
mag
ist
ich
schrecklich.
Auch nicht. Ich mag auch lieber Gespräch als Interview und dann ist es mir letztendlich auch, ich meine, ein, zwei Jahre mache ich das ja auch schon jetzt, da ist es mir dann ehrlich gesagt auch völlig egal, was draußen los ist. Was immer hilft in einem Turnier, ist tatsächlich, da bin ich natürlich aber auch auf einer sichereren Seite als andere, ich bin ja nicht bei Social Media, ist halt tatsächlich keine kein Internet, keine Zeitung, weil das ist nicht schön. So ein Turnier ist häufig.
Nee, das macht einen verrückt. Ja. Wer gehört alles zu eurem Team, dass die man kennt? Die
Bastian Schweinsteiger ist Experte, Thomas Hitzitzberger, Thomas Broich, Almut Schuld ist wieder dabei. Wir machen das dieses Jahr so, dass wir auch bei den Reportern einen Co-Kommentator haben. Das hat sich sehr gut etabliert in den letzten Wochen und Monaten. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn die haben eine super Mischung, finde ich auch, dass sie nicht die ganze Zeit nur plaudern, aber da haben wir super Fachleute, die das Spiel richtig verstehen und erklären können, noch mit den Reportern zusammen. Das ist eigentlich eine ganz homogene Mischung. So.
Almut Schuld lacht auch mal so nett. Die sehe ich ganz gerne.
Also, Almut, ich meine, auf Norddeutsch oder Bayerisch, wie auch immer, kann man sagen, die scheißt sich nichts vor.
Ja,
das ist super. Also die hat eine klare Meinung, eine klare Haltung, hat tierisch Ahnung natürlich, was ja auch nicht unwichtig ist, und macht total Spaß mit ihr. Also die ist tatsächlich, die redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, und es steht da ihre Frau.
Ja, hast du eigentlich so einen Favoriten, also so ein Gefühl, Bauchgefühl, wer Europameister werden könnte?
Also ich habe mir das damals irgendwie schon als Jugendlicher mit meinen Kumpels, haben wir mal irgendwann patriotisch gesagt, wir tippen nie gegen Deutschland. Und das habe ich mir eigentlich bewahrt. Also ich habe in den letzten Jahren wurde es dann so ein bisschen schwierig. Also vor Katar hatte ich zum Beispiel das richtige Gefühl, dass es schief geht. Das wusste ich aber, weil das lag in der Luft, weil den Spielern da ja alles aufgebürdet wurde, was mit dem Sport nichts zu tun hatte. Und dann kann ein System nicht funktionieren. Das ist jetzt dieses Jahr anders, hoffe ich. Also ist es auch faktisch. Und dementsprechend kann ich wieder zu meinen Wurzeln zurückkehren und sagen, ich tippe nie gegen Deutschland. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sportfachlich der Turnierfavorit unbedingt sind. Aber das ist immer so, wenn das anständig losgeht, dann kann da richtig was entstehen. Und das ist meine, ehrlich gesagt, die größte Hoffnung bei diesem Turnier, dass wir in Zeiten, wo wir gesellschaftlich ja gerade bei Sachen, wo wir uns eigentlich hintereinander vereinen müssten, seit Jahren schon, komplett auseinanderfliegen, wäre es doch schön, wenn wir jetzt mal diese eine Sache wieder nehmen, wo wir uns komplett, wo wir komplett zusammenstehen und sagen, so, jetzt machen wir uns mal einen schönen Sommer. Das wäre eigentlich toll. Ne?
Ja, das wäre ein Traum. Darum, das hoffen wir auch alle. Wir gucken gleich auch einen Film, der dazu passt. Eine Sache doch, das Sicherheitskonzept. Also das ist ja auch ein Riesenthema, ne, in Deutschland momentan. Ihr habt es ja schon zu spüren bekommen in Nürnberg. Ne? Da gab es eine Bedrohungslage. Inwiefern glaubst du, könnten diese Bedenken oder diese Ängste die Stimmung ein bisschen trüben?
Es ist nicht mehr so im Fokus wie in den vergangenen Jahren, finde ich. Besonders besonders 2016 war es natürlich extrem. Und ich kann mich daran erinnern, das ist natürlich jetzt auch an uns nicht vorübergegangen, nach Frankreich, Charlie Hebdo etc., dem Spiel damals, ist es ja vor jedem Spiel Thema. Wir werden immer zusammengerufen, dann gibt es eine Sicherheitsunterweisung, wo trifft man sich im Falle eines Falles. Auf der einen Seite wird uns immer gesagt, wir sind heute bei dem Spiel am bestbewachten Ort der Welt. Das gibt ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite, wenn du einen weiter denkst und sagst, der bestbewachte Ort der Welt könnte aber auch ein gefährlicher sein.
Ja, klar.
So weit gehen wir aber eigentlich gar nicht mehr, sondern versuchen das so zu genießen. Es wird bei Olympia natürlich auch ein großes Thema sein, Eröffnungsfeier rund um die Seine. Also möchte da jetzt auch kein Planer sein, ehrlich gesagt. Aber du, wir wollen mal hoffen, dass da nichts Verrücktes läuft.
Also, wir hoffen alle auf ein Sommermärchen, denn an das letzte Sommermärchen 2006 erinnern wir uns ja alle nur zu gern. Herzlich, fröhlich, offen, so hat sich ja Deutschland damals der Welt gezeigt. Jetzt steht mit der Europameisterschaft wieder ein großes Turnier im eigenen Land an. Wie hat sich denn die Stimmung verändert? Kann sich das Sommermärchen vielleicht wiederholen? Das wollte die Sportjournalistin und Kollegin von Alex Ester Selacek wissen und hat darüber für die ARD eine spannende Dokumentation gemacht. Antje Althoff mit einem Vorgeschmack.
Auch 18 Jahre später gehen diese Bilder noch unter die Haut. Fans aus der ganzen Welt feiern den Fußball, das Miteinander. Deutschland einig, Jubelland, auch wenn es am Ende nur Platz 3 wird.
Deutschland hatte irgendwie den Slogan, den ich ja bis heute super finde, die Welt zu Gast bei Freunden. Wir waren zwar nicht Weltmeister, aber waren irgendwie vielleicht die Weltmeister der Herzen, was Gastfreundschaft betrifft. Und das war vielleicht am Ende noch viel mehr wert wie ein sportlicher großer Erfolg.
Jogi Löw, nur einer von vielen Fußballmachern, Fans und Verantwortlichen, die Esther Sedlacek auf ihrer Reise durch Deutschland getroffen hat.
Gassi gehen mit meinem Hund Luis. Heute mit dem Mann, auf den in den nächsten 4 Wochen das ganze Land schaut. Bundestrainer und Hundeliebhaber Julian Nagelsmann.
Merken Sie eine gewisse Nervosität vor diesem Turnier?
Noch geht's tatsächlich. Klar, jetzt, wenn es dann soweit ist, glaube ich, wenn es Eröffnungsspiel ist, dann ist man, glaube ich, schon sehr nervös. Das ist aber auch gesund, glaube ich, gehört auch dazu. Ich habe früher in der Schule tatsächlich immer ein bisschen Probleme gehabt mit Nervosität. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja, du bist jetzt eh kein super Schüler. Überleg mal, die Nervosität wäre nicht da, wie schlecht dann deine Noten wären.
Julian Nagelsmann plaudert aus dem Nähkästchen. Bastian Schweinsteiger geht mit ihr auf den Berg. Durch ihren Job als Sportmoderatorin ist sie immer nah dran an ihren Interviewpartnern.
Wenn die Nationalmannschaft gut spielt, beim Heimturnier, dann schauen so viele Leute zu. Und dann erfreust du dich einfach und vergisst mal so vielleicht den Alltag.
In welchen Punkten sprechen Sie und Julian Nagelsmann denn eine Sprache fußballerisch?
Ich glaube, wichtig ist, dass du mit der Nationalmannschaft eine Grundidee hast und dass du klare Rollen hast.
Eine klare Rolle hat auch er, Rainer aus Leipzig. Mit seinen 89 Jahren der älteste sogenannte Volunteer. Dafür hat er extra Englisch gelernt.
Yesterday was I balkon learning English.
Esther Sedlacek begegnet auf ihrer Reise auch Menschen, für die der Fußball mehr ist als nur Sport. Die wissen, dass er Grenzen überwinden und Vorurteile abbauen kann.
Welche Rolle kann denn so ein Turnier in Bezug auf Integration spielen? Oder mutet man dem Fußball damit dann auch einfach zu viel zu?
Also für mich ist sehr wichtig, dass man über den Fußball auch irgendwann erkennt, dass wir Menschen nicht jetzt nochmal klassifizieren, ob wir Migranten sind und wohin wir gehören. Im Endeffekt gehören wir alle zu Deutschland.
Starke Worte in einer Zeit, in der die Gesellschaft so gespalten scheint wie lange nicht und die Politik massiv in der Kritik steht.
Gerade jetzt sollten wir das Leben feiern, den Sport feiern. Ich glaube, das kann ein richtiges, nicht nur Sommermärchen dann, sondern vielleicht Friedenszeichen mit dieser EM werden.
Kurz vor der Europameisterschaft machen wir uns auf zu einer Reise durch Deutschland.
Die ganze Reise können Sie dann heute Abend um 20.15 Uhr sehen im Ersten. Ich wollte mal ganz kurz zur Stimmung fragen. Wenn, also die Stimmung wird natürlich, je besser die Mannschaft spielt, umso mehr steigen, ist ja klar. Aber wenn sie dann leider früh ausscheidet, kann das sein, dass die Stimmung dann total kippt im Land? Hältst du das für möglich?
Die Anzeichen momentan sind nicht so krass da wie bei den letzten Turnieren. Also die waren vorbelastet, ne? Also da sind aber ja auch, da waren die Fußballer ja quasi dafür da, alle Versäumnisse, die an anderer Stelle stattgefunden haben, dann quasi wieder gut zu machen. Dies Jahr ist das anders und ich glaube auch durch den Bundestrainer und durch das, was sie jetzt so entfacht haben, sehe ich die Gefahr nicht so. Aber natürlich, also wenn die jetzt in der Vorrunde rausfliegen, was überraschend wäre, dann, ich weiß nicht, ob die Stimmung dann komplett kippen würde, aber dann wäre die Luft raus. Also das ist ja völlig klar. Also das Turnier steht und fällt mit dem Auftritt des Gastgebers. Es sei denn, es ist dann irgendwie Botswana oder so, dann ist die Teilnahme schon ein Erfolg und das Ausrichten. Aber wenn Deutschland hier rausfliegt, dann ist das alles nur halb so interessant. Das ist ja klar.
Aber die Rolle des Bundestrainers ist ja eine sehr zentrale, ne? Julian Nagelsmann, also hast du ja schon gesagt, er hat das auch sehr geschickt gemacht mit dem Gespräch, mit der Zuweisung der Rollen im Team. Also der ist ja auch für die Stimmung in der Mannschaft sehr wichtig, ne? Ist das jemand, der gut positiv motivieren kann?
Ja, ich finde, der hat sich auf jeden Fall extrem entwickelt. Der hat ja im letzten Jahr, als er es übernommen hat, hat er ja auch so ein bisschen Probleme gehabt am Anfang. Da gab es ja tatsächlich Leute, die nach 60 Tagen schon sagten, das ist nun auch missglückt. Und Rudi Völler soll bitte sofort wieder zurückkommen. Aber der hat, finde ich, den Wind tatsächlich ins Positive jetzt gedreht. Ich finde ihn sehr mutig. Das ist das, was ich bei Nagelsmann schon immer geschätzt habe. Unabhängig davon, dass er sich natürlich auch seine Sporen verdienen musste, dass er auch Fehler gemacht hat, die aber nun mal jeder macht. Unter dem Brennglas der Öffentlichkeit ist das natürlich aber immer noch gnadenloser, als wenn du das irgendwo anders machst, wo du dich in Ruhe entwickeln kannst. Aber der Bursche steht gerade da. Der hat eine klare Agenda und das finde ich klasse. Der macht auf jeden Fall seinen Ding.
Ja. Heute Abend läuft noch eine zweite Dokumentation zur Fußball-WM in der ARD. Und die hat für viel Aufsehen gesorgt, weil im Rahmen dieser Dokumentation eine Umfrage von Infratest DMAP gemacht wurde im Auftrag der Sportschau, wo es um Rassismus im deutschen Fußball ging. Und da wurde unter anderem die Frage gestellt, ich fände es besser, beziehungsweise es war eigentlich gar keine Frage, sondern es war eine These, ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Da haben 21% haben gesagt dazu ja, und aber andererseits haben 66% gesagt, ich finde es gut, dass in der deutschen Mannschaft mittlerweile viele Fußballer spielen, die einen Migrationshintergrund haben. Julian Nagelsmann hat sich furchtbar aufgeregt, das ist so eine Scheißumfrage, das brauchen wir nicht. Aber es ist bildet ja eine Stimmung ab. Hat dich das überrascht, was da rausgekommen ist?
Es hat mich insofern nicht überrascht. Mich haben auch die Reaktionen darauf nicht überrascht. Ich kann da beide Seiten verstehen. Ich weiß genau, wie so eine Sportlerkabine funktioniert. Und es ist ja völlig logisch, dass da ein Bundestrainer oder ein Joshua Kimmich sagen, ey, entschuldige mal, das können wir nun vor dem Turnier nun mal gar nicht gebrauchen. Auf der anderen Seite ist diese Umfrage wissenschaftlich fundiert gewesen. So macht man Umfragen, wenn nicht ein verschwindend geringer Anteil in so eine Richtung geht, dann musst du das wissenschaftlich absichern. So, dementsprechend ist natürlich grundsätzlich immer die Frage, was spaltet momentan, was ist der richtige Zeitpunkt, wie in einer Kabine darüber gesprochen wird, weiß ich ganz genau. Und ich kann da nur empfehlen, zum Beispiel, wenn man sich diese Dokumentation anschaut, dann sehen wir den Jonathan Tah, den deutschen Innenverteidiger, Doublesieger mit Bayer Leverkusen, der da in einer ganz beeindruckenden Manier drüber spricht. Und das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist. In dem Moment sind nämlich alle Diskussionen abgeräumt, dass er sagt, bei uns in der Kabine, da geht es um Respekt, da geht es um Interesse füreinander, da halten wir auch mal Sachen aus. Hier sind wir sind grün, gelb, weiß, schwarz, das ist völlig egal. In dem Moment, wo wir uns auf unsere Werte besinnen, dann können wir als Mannschaft was erreichen. Mhm. Das geht für Mannschaft, das geht für Familie, das geht für ein Land, das geht für ein System. In dem Moment, wo wir uns darauf mal zurückbesinnen würden und auch ein bisschen was aushalten könnten mal, ohne gleich so das Maß und die Augenhöhe zu verlieren, wenn Leute, was die Söhne Geschichte mitbekommen, was das ohne da irgendetwas gut zu heißen. Aber wenn wir da so drauf reagieren und uns alles quasi auseinanderfliegt und wir die Kirche nicht mal im Dorf lassen und auch mal sowas aushalten können, um zu schauen, wo kommt das eigentlich her, dann haben wir Zustände, wie wir sie momentan haben. Und dementsprechend war es klar, dass da so ein Thema dann draus wird. Mhm.
Aushalten bedeutet eben auch, aber glaube ich, im Gespräch miteinander zu bleiben. Und ich weiß, dass dir das ja auch sehr am Herzen liegt, weil du seit Jahren eine Stiftung...
Verstehen, aber nicht gut heißen. Das ist das Wichtigste.
Nicht gutheißen, aber drüber
reden. Aber verstehen, warum,
ja.
Drüber reden. Und natürlich, genau. Weißt du, mit ein paar Versprechen kannst du gar nicht reden. Das zeigt sich auch in dieser Dokumentation. Aber nochmal, ich fände ein Besinnen auf Werte, du wolltest das gerade ansprechen.
Ich wollte gerade sagen, dialogstark heißt nämlich diese Stiftung, die du schon sehr, sehr lange unterstützt. Und da geht es ja genau darum, um Werte, und aber auch über die Werte im Gespräch miteinander.
Für die Zielgruppe 17 bis 25, genau. Das ist ganz wichtig, ausschließlich auf das Gute bezogen, nämlich Werte zu leben, Werte mit Inhalt zu füllen, weil das sind Begrifflichkeiten im Dialog wie Interesse, Offenheit, Respekt und Augenhöhe. Die werden heutzutage ja inflationär benutzt und die werden auch schnell abgenickt und jeder sagt, ja klar, habe ich. Aber wenn du dich damit in der Tiefe auseinandersetzt, was bedeutet das eigentlich und wie bin ich eigentlich mit mir in Beziehung und auch mit anderen und lebe ich eigentlich das, was ich von anderen erwarte? Je früher du dich da auch ein bisschen selbst mal anfragst, desto geringer ist die Gefahr, dass das Kind später in den Brunnen fällt, weil du dann irgendwie an dir vorbeilebst. Und das täte, also das, was da gemacht wird, das täte tatsächlich vor allem dieser Aspekt der Augenhöhe und des Respektes, nämlich nicht aus allem so einen Wind zu machen, sondern mal zu schauen, okay, jetzt das, was ich eben sagte, wir halten jetzt mal auch das Unangenehme aus, wir machen es nicht zu groß, wir machen es aber auch auf gar keinen Fall zu klein. In dem Moment hätten wir eine ganz andere Ruhe auch in der Gesellschaft und müssten uns nicht so wahnsinnig um die Ohren hauen alles. Ne?
Also die zweite Dokumentation, über die wir gerade gesprochen haben, Einigkeit und Recht und Vielfalt, die können Sie heute Abend um 21.30 Uhr im Ersten sehen. Und jetzt zu einem ganz unpolitischen Teil der EM, der aber in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden sollte, der Rasen. Wie der auf internationales Niveau gebracht wird, das hat Sina Braun sich in Norderstedt zeigen lassen.
Was hier unter dieser unscheinbaren Plane in Norderstedt in Schleswig-Holstein wächst, ist das Meisterwerk von UEFA-zertifizierten Rasenspezialisten. Die einzigen deutschlandweit aus Osnabrück. Oliver Schneider und sein Team. Ihr aktueller Auftrag, alle Standorte der Europameisterschaft EM-tauglich machen. Auch das Stadion von Regionalligist Eintracht Norderstedt.
Also dieses Spielfeld gehört sicherlich zu den Top 3 oder Top 5 Spielfeldern, die uns vor einer etwas größeren Herausforderung gestellt haben.
Der Rasen ziemlich ramponiert, als sie hier vor Wochen zum ersten Mal waren. Die Belastung im Winter einfach zu hoch. Der Expertenplan?
Ich ziehe ihn auf links, auf Deutsch gesagt. Ich bearbeite den ganz stark, vertikutiere, striegel den und dann lege ich halt diese Wachstumsfolie drauf. Das ist quasi wie beim Erdbeerfeld, damit wir schnell genug wieder einen grünen Platz haben, weil wenn die Tschechen kommen, muss der Platz 1A aussehen.
Denn dieser Platz wird das Trainingsbasecamp der tschechischen Nationalmannschaft.
Wir sind alle verwöhnt aus Katar. Da wurde extra für Katar wurden da die Plätze gebaut, nur für die Weltmeisterschaft. Und das wurde natürlich alles auf Top-Niveau gebracht. Jetzt kommen wir nach Deutschland und wir haben hier kommunale Plätze. Das passt halt nicht ganz so zusammen.
Doch Oliver Schneider weiß, was er tut. Denn auch ihm ist es zu verdanken, dass die Stadien bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland so perfekt aussahen und die Bundesligisten auf sattgrünem Boden Punkte sammeln können. Wenn die Rasenprofis kommen, bekommt jeder Platz erstmal einen ausführlichen Qualitätscheck.
Es gibt dann verschiedene Anforderungsbereiche von der FIFA, von der DIN, von den jeweiligen DIN-Normen, von der DFL.
Darum geht es halt genau immer auf den Punkt, wenn die Spieler kommen, dass der Rasen Top-Zustand ist und dass sie einfach super Fußball spielen können. Und wichtig, dass sich keiner verletzt.
Deswegen messen sie hier die Standhaftigkeit.
47,2 Newton, sprich hier hat man einen guten Grip auf dem Spielfeld, mit den Stollen, also dass man hier ausrutscht, ist relativ unwahrscheinlich.
Und natürlich wollen wir auch wissen, wie der EM-Ball über den Platz rollt. Mit einer extra genormten 45-Grad-Rampe.
Wir haben eine Entfernung von 5,4 Metern.
Also liegt im Anforderungsbereich. Mit dem Doppelring-Infiltrometer hier, dazu wird dann einfach hier Wasser in beide Ringe gefüllt. Und dann können wir die Wasserdurchlässigkeit unserer Spielfeldoberfläche ermitteln. Das heißt also, wie viel Wasser kann die Oberfläche aufnehmen.
Hier haben sie gerade eine Bodenprobe gezogen.
Um zu gucken, wie der technische Aufbau des Spielfeldes ist, wie die Durchwurzelungstiefe des Rasens ist, ob wir Filz haben im Rasen, das schauen wir uns jetzt an. Das macht man so mit so einem Kern, den man aus dem Boden rauszieht.
Genau so eine Probe haben sie auch in Norderstedt entnommen und im Labor in Osnabrück in ihre Einzelteile zerlegt. Und dabei die Rasentragschicht durchsiebt.
Da haben wir festgestellt, dass es im Anforderungsbereich der Norm liegt. Also, dass die Pflanze ein optimales Milieu hat, um zu wachsen. Das war in Norderstedt gegeben. Das Problem war einfach nur die starke Belastung im Winterhalbjahr.
Aber die Spezialbehandlung zeigt auch in Norderstedt ihre Wirkung.
Hier kommen die Keimlinge. Der Rasen, die Nachsaat, die eingebracht wurde, kommt ganz gut. Dank der Wachstumsfolie, die schön die Feuchtigkeit hält und warm unten macht, damit der Rasen schön wachsen kann.
Genau, 5 Tage hat es gedauert.
Und ein paar Tage bleiben ihnen noch, bis dann am 10. Juni hier die Tschechen aufschlagen, auf einem perfekten Grün, UEFA zertifiziert.
Ja, war mir völlig neu, du hast es natürlich gewusst, ne?
Selbstverständlich, Golfrasen ist das. Wir wurden runtergeschickt in Nürnberg die ganze Zeit, wenn wir mal kurz drauf waren. Aber
wirklich, ja?
Ja.
Also, weil das ist ein Heiligtum, dieser Rasen, ne? Gewusst hast du es natürlich auch deswegen, weil du ja seit 12 Jahren gefragt gejagt machst und natürlich alles weißt.
Ja.
Ihr seid ja eine richtige Familie, war ja wirklich sehr tragisch, dieser Tod von Nagorsnik, völlig überraschend. Kann man danach dann einfach so weitermachen? Er ist ja noch zu sehen in den Folgen, die momentan laufen.
Ja, zum Glück, das haben wir auch sofort so entschieden, dass natürlich noch die Folgen, die er gemacht hat, 7-mal war er noch da. Er war gut drauf, er war ja glücklich. Es war ja sowieso sein Ein und Alles, uns zu sein da. 10 Jahre war er Jäger. Und das ist ja klar, dass wir das noch zeigen. Hat er gut gespielt und umso trauriger und überraschender war es dann auch tatsächlich, ne? Weil er eigentlich echt fit wirkte.
Ja. Ihr seid ja wirklich ein beeindruckendes Team. Bist du in diesen 12 Jahren deutlich klüger geworden?
ich glaube nicht. Ich habe manchmal eine ganz gute Ahnung so. Mir macht das ja total Spaß, auch die ganze Zeit mitzuspielen. Ich lasse mir ja vorher die Fragen auch nicht zeigen und nichts, weil es viel mehr Spaß macht, dann auch wirklich auf Seiten der Kandidaten zu sein. Und umso mehr freue ich mich dann, wenn aus meinen Bereichen Politik oder Sport oder Religion, so, wenn da was kommt, wo ich dann auch fit bin. Ich könnte das, habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht, auch ich könnte dir, wenn wir zusammen aus Versehen eine Sendung anschauten, dann könnte ich dir viele Antworten geben, aber nur, weil die bei mir abgespeichert sind, weil sie passiert sind in der Sendung. Das ist eine besondere Form des Sich-Merkens. Wenn du mir die Fragen jetzt aber stelltest, dann könnte ich sie wahrscheinlich nicht beantworten. Das ist ganz interessant. Nach jetzt knapp 800 Folgen, wenn mal zufällig reingeschaltet wird, dann weiß ich noch, was in der Sendung passiert ist. Das ist fast spooky. Ich weiß nicht, ob du das hier nach 30 Jahren weißt.
Natürlich
du
nicht.
Was wie besprochen hast. Aber natürlich manchmal nicht. Ist es so ein bisschen, also denke ich manchmal, boah, was haben wir alles, irgendwo.
Ja. Ist, ne? Ja. Ja, du bist halt ein Superbrain. Das wissen auch die beiden, die jetzt zu Wort kommen sollen.
Ja, liebe Zuschauer von DAS, wir melden uns hier von der deutschen Ausgabe der Quiz-Weltmeisterschaft aus der alten Lokhalle hier in Mainz.
Ja, lieber Alex, wir wissen ja, dein sehnlichster Wunsch ist es, hier einmal teilnehmen zu können, allen zu beweisen, was du ja weißt. Deshalb haben wir unsere Kontakte spielen lassen und du bist nächstes Jahr dabei. 7. Juni 2025 Quiz-Weltmeisterschaft.
Dein Platz ist fest gebucht und wir wollen dich natürlich auch deswegen hier sehen, weil wir dich so wertschätzen und hoffen, dass wir noch viele weitere, ja, 12 sind es jetzt schon, viele weitere Jahre zusammen gefragt gejagt machen können. Alles Gute.
Mit unserem Lieblingsmoderator.
Jo, das bist du.
Das ist aber süß. 7. Juli kann ich leider nicht nehmen.
Guck mal, warum habe ich mir das gedacht?
Aber ich bin noch nie von diesen beiden Herren geduzt worden. Das hat mich gerade, da waren sie im Überschwang der Hormone und Gefühle offensichtlich gerade. Nicht, dass ich da, läuft mir ein leichter Antischauer über den Rücken gerade.
So, mir läuft auch ein Schauer über den Rücken, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Wir müssen jetzt, wir wollen doch noch mal mit dir so einen kleinen Erholungsausflug machen. Wir haben uns überlegt, wir gehen nach Strande. Oh. Wir gehen nach Strande, Alex, das weil das ist doch praktisch in deiner Jugend, ist das doch so eine...
Ist die Deko oder die
Currywurst? Das ist eine echte Currywurst.
Okay.
Extra für dich hier, die ist auch noch warm. Strande an der Ostsee, muss man sagen, ja, in der Nähe von Kiel. Das war doch ein Ort, der in deiner Kindheit und Jugend eigentlich auch heute eine wichtige Rolle gespielt hat, ne?
Ja, absolut. Der Klassiker, wenn du da wohnst und als Kind am Strand aufwächst, musst du da immer spazieren gehen mit deinen Eltern. Irgendwann findest du es total doof. Kaum bist du aber erwachsen, erinnerst du dich an das zurück, was früher eigentlich gut war und fährst immer wieder hin und gehst da spazieren. Und so ist es eigentlich immer noch dann einer meiner Lieblingsorte, wenn ich nach Hause komme.
Ja, ich bin da auch total gerne.
Ja.
Und isst du dann auch immer eine Currywurst?
Ja, also heißen jetzt die, ich bin ja schlecht mit Veränderungen und ich bin ja sehr altmodisch und viele von denen, du kennst die Buden da. Oder
die heißen alle anders jetzt.
Die heißen jetzt alle anders und das ist für mich immer fürchterlich. Ich habe auch schon den offiziellen Antrag gestellt, dass beim THW Kiel nie die Einlaufmusik geändert werden darf, solange ich lebe. Ich hoffe, dass ich damit wenigstens durchkomme. Aber nein, das mache ich schon gerne. Und dann gibt es auch noch eine ganz exzellente Fischbrötchenbude in Schegsee.
Also. Kenne ich natürlich auch Goldfisch, ne?
Ich weiß nicht, heißt sie? Genau.
Ich glaube, die heißt Goldfisch, ja.
An der Promenade, die nach meinem Großvater benannt
ist. Genau, ich muss immer an dich denken, wenn ich über diese Otto-Schlenzka-Promenade gehe, weil die nach deinem Großvater benannt ist.
Richtig.
Lass uns kurz nochmal, wenn es um Kindheit geht, und ich weiß, dass du hast von zu Hause Werte mit auf den Weg bekommen, die auch stabil sind, das ist ja extrem wichtig als Basis fürs ganze Leben. Und du hast es eben schon kurz erwähnt, mit dieser Stiftung vorgenommen, einfach schon in den Schulen auch als Schulfach, Werte als Schulfach möglicherweise einzuführen.
Das wäre ein Traum. Also in dieser Stiftung, ich bin da ja als Botschafter unterwegs, gegründet ist sie ja von einer, du kennst ja auch die Frau Dr. Priest, die
Ärztin
und Buchautorin, die ja damals, als sie schon Gesundheitsmanagement in frühen Semestern lehrte, herausgefunden hat, dass sehr viele Leute im frühen Alter schon tatsächlich wirklich Erschöpfungssymptome hatten und dann daraus dieses Dialogprinzip entwickelt hat, wo du wirklich anhand dieser Werte und anhand dieser Dialogmerkmale in der Lage bist, ein Leben in guter Beziehung mit dir zu führen und dann natürlich auch mit anderen. So, und in dem Moment bist du gesund. Und das ist ja das Schöne, weil in dem Moment, wo wir, das haben wir eben auch schon an einigen Themen ja festgestellt, wo wir so auseinanderfliegen, liegen gerade, wird ja immer dann erst operiert, wenn schon Störung da ist. Und wie schön wäre es doch, wenn man, und ich meine, da komme ich nun vom Leistungssport, wenn wir präventieren ja auch alles in Deutschland. Du sitzt auf dem Ball wahrscheinlich, dann essen wir weniger Fleisch, wir gucken, dass wir genau alles Gute für uns machen. Aber stell dir mal vor, wir würden jeden Tag, wie ein Sportler, würden wir das trainieren. Einfach diese mentale Gesundheit oder das Gute trainieren einfach. Und uns jeden Tag irgendwie da mal kurz drauf besinnen. Das ist das Tolle. Und das wird in dieser Stiftung halt mit einem Mentoring-Programm, mit vielen tollen Veranstaltungen, mit der sogenannten Dialogrunde einmal im Monat für die jungen Leute gemacht. Immer zu einem Thema. Ich war da oft dabei. Es ist ganz beeindruckend, wie viel Lust und wie viel Hunger die Leute auf das Echte haben, die jungen Leute. Und wenn du sagst, ich meine, klar, neben dem, das ist alles noch in den Schuhen und da braucht es noch viel mehr Unterstützung. Aber das wäre mal was. Werte, Dialog als Schulfach. Überleg mal, was das dazu beitragen könnte gegen die Spaltung, gegen das, was wir auf Symptomebene immer beklagen,
ja, wenn wir
Ursachen gehen. Und natürlich, wenn du sagst, Werte mitbekommen, da spielt natürlich bei mir Schicksalsstrande eine Rolle. Da geht es ganz zentral darum, natürlich sich darauf zu besinnen, was habe ich eigentlich von Kinderschuhen an eingeatmet und mitbekommen.
Genau.
Und bin ich irgendwann möglicherweise auch bereit, das mal zu hinterfragen? Ist das eigentlich meins oder habe ich vielleicht eine ganz andere Meinung und bin ich eigentlich nur geprägt? Schon toll, macht Spaß.
Ja, also das war auch ein wunderbares Stichwort für, wir haben nämlich noch so einen schönen Beitrag.
Ja.
Ich weiß, dass ganz viele Kinder jetzt vom Fernseher sitzen und sich darauf freuen. Gitta Olsen von Gerhard hat nämlich auch ein herausragendes Schulprojekt im Zusammenhang mit Fußball sich angesehen. So ist er sich.
Willkommen bei FDK.
Kommen Sie rein.
Hier wird Fußball gespielt. Und wie? Diese Jungen und Mädchen aus der Grundschule an der Glindaau in Hamburg-Billstedt sind ausgewählt worden für das bundesweite Programm Fußball trifft Kultur. Mit im Boot Trainer von Profiklubs. Hier in Billstedt Joshua Behn vom FC St. Pauli. Höhepunkt jedes Jahr, ein bundesweites Abschlussturnier für alle Teams. Letztes Jahr hat die Grundschule an der Glindaau sogar gewonnen. Nicht nur davon ist Schulleiterin Bente Brenker begeistert.
Das war natürlich nochmal so ein Super-GAU im positiven Sinne, weil wir hingefahren sind und überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass wir irgendwie da überhaupt irgendwas gewinnen. Gerade Schulen wie unsere, wo wir auch eine Schülerschaft haben, die bunt gemischt ist, die sich auch finden muss, die auch sich in sich selbst sehr stark finden muss, sind solche Projekte herausragend.
Der Clou dieses Projekts? Die Begeisterung für Fußball nutzen, um die Kinder auch sprachlich zu fördern.
Sagt ihr zusammen Action und
Willkommen zur EM-Challenge 2024 vom Fußball trifft Kultur. Wir begrüßen Sie zur Präsentation des EM-Landes Polen.
Einerseits aktuell geht es im Kompetenztraining um die kommende Europameisterschaft. Die Kinder haben sich mit dem Land Polen beschäftigt und eine Präsentation erarbeitet. Heute Probe.
Jakob Biodrowski, Robert Lewandowski.
Alle Informationen haben die Kinder selber recherchiert und aufbereitet. Und dabei viel gelernt.
In Deutschland leben 881.000 Menschen aus Polen oder mit polnischen Wurzeln.
Das Nationalgericht Polens heißt Bigos. Das ist ein deftiger Eintopf aus viel Fleisch und Sauerkraut.
Bei Kindern hingegen sehr beliebt sind Kopitzka und Brigi.
Aber auch hier geht es vor allem um Fußball.
Was war denn für dich das Neue, das Besondere an dieser Arbeit?
Ich wusste gar nicht, dass eine polnische Liga existiert.
So werden ganz nebenbei Lesen, Schreiben, Aussprache geübt. Thomas Golosch ist seit 2008 als Lehrer bei diesem Projekt engagiert. Ihm ist wichtig,
die Grundvoraussetzung haben wir, dass wir eben einmal eine Struktur schaffen, in der Lernen überhaupt möglich ist und dass Motivation da ist. Das ist ja auch das, was mein Herzensprojekt ist seit Jahren. Wieso ich das auch so gerne mache, immer noch, ja.
Am 8.9. Juni findet in Darmstadt das diesjährige Abschlussturnier statt. Hier ist schon allen klar, wer diesmal gewinnt.
Dieses Jahr werden wir auch gewinnen. Wir, glaube ich.
Wir.
Thomas Golosch wünscht sich noch mehr.
Ich wünsche mir Fußball trifft Kultur für alle Schulen. Also, das ist dazu sagen, ja.
Zum Ende wird das Teamlied gesungen. Auch hier haben die Kinder selbst mitgedichtet. Fußball trifft Kultur. Ein Projekt, das viel bewegt.
So ein schönes Projekt.
Super,
wirklich.
Oder? Also, ja, bisschen jung noch für die Stiftung, aber das ist so eine Blaupause,
ja, ganz toll,
wo man Sachen gut verbinden kann einfach.
Ganz toll.
Da an die Themen zu gehen.
Und glaubst du, wenn du nicht früh auch angefangen hättest, Sport zu treiben, wärst du, wir haben nur noch 30 Sekunden, wärst okay, du ein anderer Mensch geworden?
Ja, das auf jeden Fall. Definitiv.
Ja.
Ja, ja.
Also,
dann werde ich vielleicht ein bisschen besser ausgesehen. Aber
das wollten wir noch zum Abschluss noch mal als Grund. Das ist mein Lieblingsfoto von dir.
Das, das ist nicht mein Lieblingsfoto.
Also Jugendfoto. Alex, so schön mit dir mal ein bisschen zu plaudern und Currywurst zu essen. Morgen haben wir Christoph Förster, oder habe ich Christoph Förster zu Gast. Ist ein Mikroabenteurer. Auch der macht viele spannende
oder
Sachen.
Ein schöneres
jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs
Zuschauen. Tschüss, alles Gute.